2018 war das dann eben mit der Gewalt. Und dann ist mir das aber alles irgendwie komisch vorgekommen. Ich habe dann gesagt, ich zeig dich jetzt an, weil würgen und mir sagen, ich bring dich um, war für mich dann einfach wirklich der Punkt. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's, mich zeig dich an. Dann hat er noch gemeint, pass jetzt ja auf, was du machst, weil ich bin Psychotherapeut und dir glaubt eh keiner, weil du bist die Gestörte. Darauf hat er angespielt, weil ich eben in Therapie war, aufgrund des Verlustes meiner Tochter. Ich bin so dagestanden vorhin, habe die Hände so zusammengesetzt, du darfst mit mir so nicht mehr reden, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Und dann hat er gemerkt, okay, das passt jetzt nicht mehr, die gleitet mir quasi aus.
20 Jahre lang war sie in einer Beziehung, die am Ende ihre Existenz zerstört hat. Heute lebt die 40-jährige Kleinkindpädagogin von der Mindestsicherung und wohnt bei den Eltern. Sie will mit einem Pseudonym Jana genannt werden. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes haben wir auf ihre Bitte hin auch ihre Stimme verfremdet. Sie war 18 Jahre alt, als sie eine Beziehung zu einem 17 Jahre älteren Mann anfing, der damals in leitender Funktion in der Sozialarbeit tätig war. Die junge Frau fühlt sich von seinen sozialen Fähigkeiten und seiner Zuwendung sehr angesprochen. Sie weiß damals zwar schon, dass sie sich eher Frauen zugeneigt fühlt, er aber verspricht ihr, dass er sie gut in die Sexualität einführen werde und sie verliebt sich in ihn. Anfangs wird sie von ihm auf Händen getragen, erinnert sich Jana an die sogenannte Lovebombing-Phase. Doch mit der Zeit macht Janas Partner ihr deutlich, dass sie nicht genügt, dass sie alles falsch macht, dass sie sich zu wenig um ihn kümmert und dass sie froh sein kann, dass er überhaupt mit ihr zusammen ist. Jana schluckt das alles hinunter, weil sie ihn liebt und weil sie zunehmend verunsichert ist, ob nicht doch sie selbst schuld ist, dass es ihm so schlecht geht mit ihr.
Ich muss zugeben, bis das Ganze dann passiert ist, diese ganzen Gewaltakte mir gegenüber, körperliche Gewalt, habe ich die Hände für diesen Menschen ins Feuer gelegt. Ich habe zu diesem Mann aufgesehen. Für mich war er wirklich ein Mann, wo ich gesagt habe, boah, der hat so viel erreicht oder er ist so Sozialkompetenzen, hat er extrem viele und so. Aber immer ein mummeliges Gefühl im Bauch gehabt. Immer irgendwie so, es stimmt irgendwas nicht. Und wenn ich was angesprochen habe, meine Bedenken oder meine Gefühle, hat er mich wirklich in eine, so eine Art Wortschwall wieder mal mein Gehirn irgendwie vernebelt. Immer wieder so dann zurück, wo ich mir gedacht habe, stimmt, warum habe ich den Streit begonnen? Warum habe ich das angesprochen? Da bin ja doch ich schuld und ja.
Ja. Jana kommen die Tränen, wenn sie an die Zeit zurückdenkt. Wenn Jana sich um die Familie und um eigene Freundinnen kümmert, reagiert ihr Mann misstrauisch und eifersüchtig. Infolge seiner Schuldzuweisungen verändert sich Janas Wahrnehmung und Verhalten. Sie versucht es immer mehr, ihm recht zu machen, vernachlässigt ihre Hobbys, ihre Freundschaften und sich selbst. Doch eines Tages wird es Jana zu viel und sie trennt sich von ihm. Nach einiger Zeit der Trennung sucht ihr Partner wieder den Kontakt zu ihr. Er schreibt ihr ellenlange Mails, in denen er seine Liebe zu ihr beschwört.
Ich will dich zurück und ich weiß jetzt, dass du die wahre Frau bist und meine wahre Liebe und leider Gottes bin ich zurückgegangen. Und ab dem Moment, dann eigentlich die letzten 5 Jahre, wo ich dann mit ihm zusammen war, ist es dann enorm geworden. Wir haben dann eben unsere Tochter geplant und da war es dann schon begonnen. Er hat zuerst gesagt, er verändert sich und ich wurde dann schwanger und dadurch, dass ich sehr viele Aborte und Fehlgeburten hatte, hatte ich natürlich Angst, dieses Kind wieder zu verlieren. Und in dieser Zeit, in dieser Schwangerschaft, ist er enorm kalt geworden. Er hat sich überhaupt nicht für das Kind interessiert, er hat mich abgewertet, er hat gesagt, ich bin nichts, ich kann nichts und ich habe nur noch Angst gehabt, eben dieses Kind zu verlieren, habe das alles überhaupt nicht mental verstanden, was jetzt, aber warum der jetzt so ist. Er hat mir doch versprochen, er ändert sich und er will mit mir Familie gründen und dann hatte ich zum Beispiel Blutungen und er hat mich nicht ins Spital gebracht, er hat irgendwelche Streitereien provoziert. Im Ende ist leider meine Tochter verstorben. Und was ich dann im Nachhinein, nachdem ich mit ihm auseinander war, über diese Aufzeichnungen von ihm erfahren habe, dass er mich in den 4 Jahren Trennung nur noch zurückhaben wollte, um mir dann das Leben zur Hölle zu machen.
Aus seinen Tagebüchern sollte Jana erst später erfahren, dass ihr Mann sich wegen der langen Trennung an ihr habe rächen wollen. Er wolle, so schreibt er, dass sie seinen Schmerz fühlt und für ihr Verhalten büßt. Dort liest sie auch, dass ihr Mann in der Zeit der Trennung insgesamt 4 Frauen aus früheren Beziehungen wortgleich dieselbe Mail mit der Liebesbezeugung geschrieben hat wie ihr selbst.
Und im Endeffekt hat er dann im Tagebuch an diesem Tag, als er diesen Frauen die gleichen E-Mails geschrieben hat, hat er dann im Tagebuch geschrieben, und jetzt lehne ich mich zurück und warte, welche Frau so deppert ist und wieder zurückkommt. Und ich war leider Gottes die Blöde. Mich hat er gefangen eigentlich mit dem, dass er gesagt hat, ich möchte mit der Familie gründen. Und also unsere Tochter war eine künstliche Befruchtung. Das hat er mehr oder weniger gemeint, ich ermöglichte dir das, weil ich zeigte meine Liebe damit. Ja. Und das war leider der größte Fehler meines Lebens, dass ich da zurückgegangen bin. Ich habe dann auch extreme Vorwürfe gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das alles vorher erkannt hätte in der Schwangerschaft, dann hätte ich meine Tochter retten können. War aber leider nicht so. Als ich gelesen habe, dass er sich den Tod unseres Kindes wünscht und dass er es überhaupt nicht will, das war wirklich heftig.
Jana kann das Verhalten ihres Mannes damals noch nicht deuten. Sie spürt nur, dass es nicht normal ist. Einiges deutet darauf hin, dass sie in einer Beziehung mit einem sogenannten grandios malignen Narzissten gefangen ist. Maligner Narzissmus ist eine Mischung aus Narzissmus, Aggression, Paranoia und antisozialem Verhalten. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung sind total von ihrer Großartigkeit überzeugt. Aber gerät dieses Bild ins Wanken und fühlen sie sich von anderen nicht genügend wertgeschätzt, dann rächen sie sich, und zwar ohne Reue. Deshalb sind sie auch zu grausamen Taten fähig. Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller bringt diesen Charakter pointiert auf den Punkt: Gott vergibt, ein Narzisst aber nie. Verdeckte oder maligne Narzissten sind zudem für die meisten nur schwer erkennbar. Denn nach außen präsentieren sie sich als angepasst, nett und zuvorkommend. Innerlich aber brodelt in einem Kochtopf eine Mischung aus Überheblichkeit, Kälte, Hass und Sadismus. Rotraud Perner ist Psychotherapeutin, Juristin und Autorin zahlreicher therapeutischer Sachbücher.
Ich benütze lieber den Begriff der Perversion, wo es also darum geht, dass eine Person als quasi Prügelknabe oder Prügelmädchen in der Nähe gehalten wird und fein dosiert wird, gerade so viel positive Zuwendung, dass die Person voller Hoffnung, denn es geht ja doch, in der Beziehung bleibt.
Wenn Befehle oder Drohungen nicht ausreichen, dann wird die Gewalt instrumentell eingesetzt. So entwickelt sich in der toxischen Beziehung die Gewaltspirale.
Also in der ersten Phase ist man wie gelähmt, das gibt's doch nicht, wieso auf einmal etc. Ja? Und glaubt, das ist ein einmaliger Ausrutscher. Wenn sich das dann häuft, dann unterscheidet sich's nach den Personen, die genug Kampfkraft in sich haben, sich zu wehren, und die werden dann erst recht unterdrückt, indem man ihnen vorwirft, du liebst mich nicht. Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du das und das für mich tun, und damit wird ein Abhängigkeitsnetz geknüpft, wo es schwerer wird, auszusteigen. Das heißt, eine gezielte Fallenstellerei, wenn einem jemand etwas einredet, nicht? In der Fachsprache heißt es Gaslighting, also das stimmt nicht, was du siehst oder was du erlebst, das bildest du dir ein. Und wenn das fest genug behauptet wird, dann beginnen die belasteten Personen an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Die Person wird dann wirklich irre an ihrer eigenen Wahrnehmung und sucht Hilfe. Sag mir, dass ich arm bin. Ja? Sie sucht also Trost. Sie sucht keine Unterstützung im sich befreien, weil dieses Gefühl der seelischen Abhängigkeit so stark ist.
Nach dem Tod des gemeinsamen Babys und einer Rehabilitationszeit kehrt Jana wieder in das gemeinsame Haus nach Niederösterreich zurück. Jana lebt nun wieder mit ihrem Partner zusammen. In seinen Tagebüchern wird sie später lesen, dass er, der als Hobby Hieb- und Stichwaffen sammelt, schon öfters mit dem Gedanken gespielt hat, sie umzubringen. Jana ist nach dem Aufenthalt in der Reha-Klinik aber stärker geworden. Und deshalb bietet sie ihrem Partner bei einem neuerlichen Streit diesmal verbal Paroli.
Ich weiß nur noch, dass er dann wieder in die Vergangenheit gegangen ist und das habe ich getan und ich bin so ein Arschloch. Und ich bin dann zum allerersten Mal in meinem Leben mit ihm in Konfrontation, habe ich nicht zum Weinen angefangen und ich habe durchgeatmet und habe ich zu ihm gesagt, du darfst mit mir so nicht mehr reden, ich lasse mir das nicht gefallen. Und dann ist er eben gewalttätig worden und da im Moment habe ich gewusst, habe ich dann gecheckt, wie dann vor allem diese Entschuldigung wieder kam. Als ich dann gedroht hat, ich zeige dich jetzt an, da habe ich irgendwie gespürt in mir, ich habe mich verändert, ich habe mir das nicht mehr gefallen lassen, ich habe nicht zu weinen begonnen, ich habe ihm klar gesagt, so darfst du mit mir nicht umgehen. Dann kam die Gewalt dazu und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht's mal. Ich habe das dann eben mit meiner Psychiaterin besprochen und dann kam eben dieses Wort Narzissmus auf. Und da war für mich klar, ich muss da raus. Ich muss da raus, weil der bringt mich um.
Im Dezember 2018 zeigt Jana ihren Partner nach der dritten Gewaltausübung und der Todesdrohung bei der Polizei an. Ihr Partner bekommt eine einstweilige Verfügung, dass er sich ihr ein Jahr lang nicht nähern darf. Ihre Psychotherapeutin unterstützt Jana in dieser Zeit. Und Jana zeigt ihr auch die Beweismittel mit Fotos, Mails und die Kopien aller Tagebücher ihres Mannes.
Und in dieser Zeit war ich im Haus und habe meine Sachen geräumt, weil ich wollte mich natürlich nicht umbringen lassen. Ich war da am Arsch der Welt, Entschuldigung für den Ausdruck, in einem 400 Quadratmeter Haus und komplett alleine. Und der war auch ein Waffensammler. Und dann habe ich die Tagebücher gefunden und habe ihn drinnen gelesen, weil ich auch gewusst habe, 2015 hat er mich das erste Mal gewürgt. Ich brauche das als Beweis. Dann habe ich die Tagebücher gefunden und auch darin gelesen und dann habe ich plötzlich Schreckliches erfahren, also von Kindesmissbrauch in der Vergangenheit, von Gewalt an anderen Frauen, an Lebenspartnerinnen. Er ist Sachwalter gewesen, hat seine Klienten finanziell betrogen und lauter so Geschichten und er hat ja seit 1975 bis heute schreibt er täglich, ob er es jetzt noch macht, weiß ich nicht. Bis 2018 habe ich sämtliche Tagebücher in meinem Besitz.
Beim Gerichtstermin erlebt Jana eine böse Überraschung. Ihr Partner präsentiert sich einsichtig, reumütig und die Klage wird letztendlich abgewiesen.
Meine Psychiaterin, die mir attestiert hat, nachdem sie Aufzeichnungen von meinem Ex-Partner gelesen hat, dem Staatsanwalt auch geschrieben hat, dass nach ihrer Ansicht, ich habe das jetzt auch bei mir, ist auch da, gesagt hat, dass mein Ex-Partner schwer gefährlich und psychisch krank ist und sie musste da eben eingreifen und ich weiß, dass sie bei Gericht wo ausgesagt hat. Und ihr wurde gesagt, er wird forensisch begutachtet. Dann habe ich meine Anwältin gefragt und gesagt, hallo, wie konnte der freigesprochen werden nach all diesen Beweisen, die ich vorgelegt habe? Wie konnte das passiert sein? Da steht, er hat wortwörtlich gesagt, ja, ich wollte sie umbringen, aber ich habe ihn bei der Polizei Hilfe gesucht. Das war's. Das war für die Richterin abgehakt. Er hat sich Hilfe gesucht bei der Polizei.
Ein Urteil, das Jana bis heute schmerzt, weil einige der Beweismittel, wie die Tagebücher in der Verhandlung, nicht berücksichtigt wurden. Laut einer Studie der Europäischen Grundrechteagentur ist jede fünfte Frau in Österreich einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Jedes Opfer von Gewalt oder von Drohungen hat in Österreich das Recht auf kostenlose psychosoziale und rechtliche Prozessbegleitung. Sonja Aziz ist eine Wiener Rechtsanwältin, die sich auf Opferschutz bei Gewaltdelikten spezialisiert hat und die Opfer im Gerichtsverfahren begleitet.
Die meisten Frauen, die zu mir kommen, die kommen nach einem polizeilichen Einsatz zu mir. Die haben in der Vergangenheit da schon die polizeiliche Anzeige gemacht, meist nicht in Begleitung einer Opferschutzeinrichtung, auch nicht in Begleitung einer Anwältin. Wenn sie zu mir kommen, ist schon viel passiert. Die Aussage des Opfers liegt der Polizei vor, die Aussage des Beschuldigten liegt schon vor. Und ich schreite dann ein, indem ich mir mal eine Aktenkopie besorge und schaue, was der Stand der Dinge ist. Was ich da merke, ist, dass leider noch immer zu wenig von Amts wegen ermittelt wird, was die Beweisaufnahme anbelangt. Ich habe immer wieder Aktenkopien auf meinem Tisch liegen, wo Opfer bei der Einvernahme berichten, ich bin dann zu meiner Nachbarin gelaufen, habe sie um Hilfe gerufen oder meine Nachbarin hat mein blaues Auge gesehen. Und diese Nachbarin ist dann im weiteren polizeilichen Einvernahmeprotokoll kein einziges Mal mehr namentlich erwähnt. Das heißt, daraus schließe ich, dass die Polizei hier nicht nachhakt, dass sie diese Zeugin, die ja wichtig wäre, gerade weil häusliche Gewalt sich zu Hause in den eigenen vier Wänden oft ohne Zeugen abspielt, da wäre es umso wichtiger, auch Zeuginnen zu finden. Und daran hapert es noch ein bisschen in der Praxis, dass diese Zeuginnen auch wirklich proaktiv von Amts wegen ausgeforscht werden, befragt werden zu ihren Wahrnehmungen.
Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ist ein 2011 ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag. Auch Österreich hat die sogenannte Istanbul-Konvention ratifiziert. Dadurch werden verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt geschaffen. Darin ist unter anderem auch geregelt, dass alle Formen von Gewalt gegenüber Frauen unter Strafe zu stellen sind.
Ja, leider ist psychische Gewalt noch nicht in allen Formen strafbar in Österreich. Es gibt so einzelne Delikte, die Teile von psychischer Gewalt unter Strafe setzen, wie zum Beispiel gefährliche Drohung. Das muss aber dann ganz eine konkrete gefährliche Drohung sein, die auch den Standards dieses Tatbestands erfüllt. Wobei die Schwelle hier auch teilweise sehr hoch gesetzt wird, weil immer wieder auch Einstellungen seitens der Staatsanwaltschaft erfolgen mit der Begründung, das war eine situationsbedingte Unmutsäußerung oder sogar eine milieubedingte Unmutsäußerung, wobei mir bis heute niemand erklären hat können, was das überhaupt heißen soll, eine milieubedingte Unmutsäußerung. Also es wird immer wieder auch, werden gefährliche Drohungen nicht ernst genug genommen, sondern wird vorschnell mit so einer Einstellung vorgegangen. Andere Formen psychischer Gewalt sind zum Teil gar nicht strafbar. Das sind dann jemanden erniedrigen und so lange auch psychisch fertig machen, dass der vielleicht auch Krankheitswert entwickelt in seiner psychischen Belastung. Das sind Dinge, die kann man bei einer einstweiligen Verfügung etwa, wenn es darum geht, einen Täter auch gerichtlich wegweisen zu lassen für längere Zeit, geltend machen, was aber auch schwierig ist nachzuweisen, eben ob er schon diesen Krankheitswert erreicht hat, ob es schon der Psychoterror ist, den das Gesetz hier auch meint.
Hier habe das österreichische Rechtssystem einen praktischen Aufholbedarf, appelliert Sonja Assis an den Gesetzgeber, also an die Politik.
Grundsätzlich ist immer das Ziel einer jeden Anzeige eines Opfers, ihre Ruhe zu haben. Geht es da gar nicht darum, dass er unbedingt eine Strafe haben soll? Es geht ja noch weniger um Schmerzensgeld. Die meisten Frauen, die ich frage, ob sie sich auch als Privatbeteiligte einem Strafverfahren anschließen wollen, also Schmerzensgeld fordern wollen, verneinen mir diese Frage. Entweder weil er sowieso kein Geld hat oder sie sagen, das soll man lieber den Kindesunterhalt bezahlen oder weil sie sagen, das ist nicht das Ziel meines Handelns. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Und im Rahmen der Arbeit mit Gewaltschutzexpertinnen lernen diese Frauen dann schon auch zu erkennen, dass das auch eine Chance sein kann, ein Signal an den Täter, ein Signal an ihren Ex-Partner, dieses Mal kommt er nicht damit durch, sondern es gibt eine strafrechtliche Verfolgung und es gibt auch ein Stoppschild von Seiten der Justiz, das ganz klar einzuhalten ist und auch ihn für die Zukunft dazu bringen soll, solche Straftaten nicht mehr zu begehen.
Jana zieht aus dem gemeinsamen Haus in Niederösterreich aus. Sie blockiert ihren Ehemann, der immer wieder neu mit ihr Kontakt aufnehmen will. Sie informiert sich über narzisstische Beziehungen, holt sich Hilfe in einem Gewaltschutzzentrum und wohnt fortan in einem Frauenhaus. Jana will innerlich klar werden, will sich befreien vom Leid der letzten Jahre, will heilen. Sie besucht eine Traumatherapiegruppe und sie gründet einen Stammtisch für narzisstischen Missbrauch in Wien und Niederösterreich. Dort treffen sich regelmäßig Opfer aus toxischen Beziehungen, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Jana will ihnen helfen, sich aus diesen Abhängigkeitsbeziehungen zu befreien.
Jede Geschichte mit mir, die ich mit ihm erlebt habe, hat jede andere. Ich brauche nur den Namen austauschen. Es ist immer das Gleiche, wie ein roter Faden, das sich durchs Leben zieht. Und auch diese Frauen erzählen eigentlich immer über das Gleiche. Die Art, diese Kälte. Dann ist auch meistens enorme Sexsucht dabei. Also er hat bei mir auch diese Spiegelung immer. Er hat bei mir immer Sachen angekreidet, wo zum Beispiel das Thema Fremdgehen. Der war mein erster Sexualpartner und ich habe noch nie einen anderen Mann gehabt. Ich bin noch nie fremdgegangen. Später bin ich erst dahinter gekommen, dass er das gemacht hat. Mein Bauchgefühl, alles hat er komplett vernebelt. Und du weißt einfach nicht mehr, wer du bist, wer du selber bist. Ich hatte dann auch einen Nervenzusammenbruch, nachdem ich das alles erfahren habe. Und ich wusste echt nicht mehr, wer bin ich eigentlich? Was waren die letzten 20 Jahre? Was hat der mir angetan?
Jana klagt an. In unserem Rechtssystem werde nur gehandelt, wenn jemand blaue Flecken oder eine schwere Körperverletzung vorweisen könne. Aber die jahrelange psychische Gewalt, die der körperlichen vorangeht, sei genauso zerstörerisch und werde aber kaum geahndet. In Frankreich und Großbritannien sei dies mittlerweile anders. Emotionaler Missbrauch könne Menschen genauso zerstören wie physischer, ist Jana überzeugt.
Ich weiß, dass ich aufgrund narzisstischen Missbrauchs, dass ich auch meine Tochter verloren habe, dass diese ganze psychische Gewalt das veranlasst hat, weil auch die ist 3 Tage vor Geburtstermin verstorben. Und an dem Tag, als sie verstorben ist, hat er wieder einen Streit provoziert, dass ich da dieses Art, so wie man sagt, dieses Löwenherz einer Mutter, dass man dagegen kämpft. Und ich habe auch lang und oft schon wirklich gesagt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Aber für mich ist es so wichtig, dann anderen Frauen zu helfen, anderen Generationen zu helfen, zu sagen, passt auf, dass ihr nicht in sowas reinkommt. Es darf keiner Frau und keinem jungen Mädchen oder anderen Frauen oder auch Buben, es leiden auch Männer darunter, auch wenige, aber es gibt auch Männer, die leider in toxische Beziehungen geraten. Ja, das gibt mir irgendwie Kraft, dass ich sage, ich möchte wenigstens irgendwas versuchen, meine Erlebnisse an die anderen zu tragen und zu sagen, passt's auf.